Ich habe noch nie ein Unternehmen auf der Welt irgendwo gesehen wie Lindner. Wenn einer kommt und sagt, ich stelle mir da was vor, das ist noch nie gebaut worden, wir strengen uns da an und wir schaffen das, etwas zu bauen, was vorher noch keiner gebaut hat. Und das haben wir bisher eigentlich immer geschafft.
Willkommen zu Headhunter Insights. In diesem Podcast dreht sich alles um Leadership, die den Unterschied macht. Freuen Sie sich auf Insights eines Headhunters und spannende Gäste, die exklusive Einblicke aus den Chefetagen deutscher Unternehmen mitbringen. Das ist Headhunter Insights.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Headhunter Insights. Ich bin Jessica Sander und ich freue mich sehr, heute zusammen mit Dr. Jörg Schwall durch die Folge zu führen. Hallo Jörg, ich grüße dich.
Hallo Jessica, ich freue mich, danke.
Und unser Gast steht für ein Unternehmen, das in vielerlei Hinsicht besonders ist, die Lindner Group. Aus einem Familienunternehmen mit Wurzeln in Niederbayern ist über Jahrzehnte eine international aufgestellte Unternehmensgruppe geworden mit rund 8.000 Mitarbeitenden, 3.000 Baustellen und Projekten in mehr als 40 Ländern. Lindner ist heute führend in den Bereichen Innenausbau, Gebäudehüllen und Isoliertechnik und steht für eine besondere Verbindung aus handwerklicher Substanz, technischer Tiefe und unternehmerischer Langfristigkeit. Und Projekte wie die Europäische Zentralbank in Frankfurt, das Parlament in Wien oder die AIDA Nova zeigen, wie groß die Bandbreite und wie hoch die Komplexität inzwischen ist. Und unser Gast ist seit über 3 Jahrzehnten Teil des Unternehmens und heute ist er Managing Director der Lindner SE und hat die internationale Entwicklung der Gruppe maßgeblich mitgeprägt. Mit ihm wollen wir heute darüber sprechen, wie man ein Unternehmen führt, das international wächst, technologisch vorangehen will und sich immer wieder neu erfindet, ohne dabei die eigene Identität zu verlieren. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Helmut Lang. Schön, dass Sie da sind.
Sehr schön eingeleitet, Frau Sander. Und ich bedanke mich auch, dass ich hier sein kann.
Ja, steigen wir direkt mal ein. Lieber Lang, auch für Sie unsere liebgewonnene Frage zu Beginn unseres Podcasts. Was beschäftigt Sie aktuell beruflich und, wenn Sie mögen, auch privat?
Ja, da würde ich jetzt mal sagen, sowohl beruflich als auch privat beschäftigt mich das, was man vielleicht so gemein als die Weltlage bezeichnen könnte. Wir haben aus meiner Sicht momentan eine Situation, wo sich die Machtzentren auf der Welt, ich meine, wir kennen sie alle, USA, China, Russland und so weiter, vielleicht auch Indien und ein paar andere Ecken noch, bestätigen bzw. zum Teil neu formieren. Und einige machen das ja wohl auch im eigenen Interesse sehr gut. Meiner Meinung nach nur Europa nicht. In Europa haben wir eine Situation, ich sage mal ganz plakativ, Europa beschäftigt sich mit sich selbst oder mehr mit sich selbst und die anderen beschäftigen sich mit ihrer Position in der Welt, was sehr wichtig ist. Und das diffundiert natürlich dann auch auf Deutschland runter, wenn ich sage Europa und im Speziellen auch Deutschland. Und hier haben wir eine Situation, dass sich Europa und wie gesagt damit auch Deutschland, glaube ich, sehr schwer tut, eine handfeste Position in dem gesamten Weltgeschehen darzustellen und auch zu finden momentan. Ich sehe da keine Strategie, weder in Europa noch in Deutschland. Und das macht mich sehr unruhig, speziell. Und jetzt spreche ich mal in Unternehmens- oder Unternehmerdimensionen. Wenn ich mir das handelnde Personal auf der Weltbühne oder das politische Personal momentan angucke, das gilt parteiübergreifend und in Europa aus meiner Sicht auch länderübergreifend, da sehe ich momentan keinen oder keine, der aus meiner Sicht willens und in der Lage wäre, dieses Thema wirklich massiv zu ändern. Und wie gesagt, das macht mich sowohl privat als auch beruflich natürlich sehr unruhig. Führt beruflich, also bei uns im Unternehmen natürlich dazu, dass wir uns momentan sehr stark Gedanken machen, wie wir uns weiterhin weltweit aufstellen, ob wir unsere Präsenz in gewissen Regionen, wie zum Beispiel Diskussion haben wir momentan USA, besser stärken wollen und müssen, was ich fast mit Ja beantworten würde. Das heißt jetzt nicht, dass wir in Deutschland irgendwie zurückfahren oder irgendwas in die Negativrichtung ändern, aber wir überlegen momentan sehr intensiv, eben in anderen Ecken der Welt noch weiter auszubauen, zusätzlich zu dem deutschen und europäischen Geschäft.
Damit haben Sie eigentlich schon auch meine nächste Frage beantwortet. Wie stark verändert diese Unsicherheit denn den Blick auf unternehmerische Entscheidungen?
Na, das war eigentlich schon das, oder der, man könnte jetzt hier viel sagen natürlich, aber das ist so der zentrale Punkt, den ich hier nennen möchte, um hier nicht zu lange zu werden. Das trifft, glaube ich, schon das, was Sie jetzt gefragt hätten.
Ja. Ja, also das hat mich sehr angesprochen. Ich glaube, das bewegt gerade viele Menschen, die so ein bisschen über den Tellerrand schauen. Aber ich möchte davon nochmal kurz einen Schwenk machen in die Vergangenheit, wenn Sie erlauben.
Ja.
Sie sind 1992 zu Lindner gekommen. Das hatten wir im Vorgespräch auch schon besprochen. Und wenn Sie heute zurückschauen, was war das für ein Unternehmen, in das Sie damals gekommen sind?
Ja gut, Lindner war natürlich damals kleiner als heute, das ist das eine. Es war natürlich damals auch schon ein Familienunternehmen, damals auch noch sehr stark vom Herrn Lindner im operativen Geschäft geführt. Und wir hatten damals, nur als Beispiel, wenn ich mich richtig zurückentsinne, ich glaube einen Umsatz so circa 300 Millionen D-Mark, glaube ich waren es noch, und hatten circa 5% Auslandsanteil. Da war damals, Österreich war mehr oder weniger frisch gegründet, wir hatten eine Tochter in England, eine Tochter in Irland, eine in Frankreich und eine Exportabteilung hier in Arnsdorf, und das war es eigentlich mehr oder weniger. So, das war das Unternehmen, in das ich damals eben eingestiegen bin. Heute sieht es anders aus, wie Sie wissen. Wir sind insgesamt, das ist aber jetzt natürlich nicht mehr mein Verdienst, aber unser aller Verdienst hier in der Firma. Heute liegen wir bei ca. 1,3, 1,4 Milliarden Umsatz und bei einem Auslandsanteil von guten 50%.
Was hat Sie denn damals an der Bauindustrie gereizt und was ist es immer noch, dass Sie so lange sozusagen dem treu geblieben sind?
Ja, gut, ich bin zum einen der Bauindustrie treu geblieben, das sage ich gleich was dazu, aber natürlich auch dem Unternehmen Lindner, was aus meiner Sicht eigentlich der höhere Faktor war, aber da kommen wir nachher noch dazu. Zur Bauindustrie, was mich da nach wie vor reizt und was mir sehr gut gefällt, ist eben, ja, dass das, was sie tun, etwas ist, was tangible ist, also das, was sie anpassen können, was sie sehen können, wo sie sich auch, wenn sie irgendwie dabei waren bei einem Bauwerk, so, wenn sie vorbeifahren später, sagen können, guck, das habe ich damals mitgebaut, das freut mich. Und das gilt natürlich umso mehr für Prestigeprojekte. Wir haben ja Gott sei Dank einige davon gemacht. Wir haben sehr viele große Flughäfen gemacht. Wir bauen nach wie vor und haben das schon seit längerer Zeit getan an der Moschee in Mekka. Wenn Sie mal wollen, googeln Sie das mal, dann sehen Sie, was das für ein Wahnsinnsgebäude ist von der Größe her. Das hat die Größenordnung vom Pentagon als bisher größtes Gebäude. Also das sind natürlich Dinge, die freuen einen immer wieder. Und was mich sehr stark auch da gehalten hat, ich habe damals, nachdem ich bei Lindner angefangen habe, ungefähr 3-4 Jahre später, wurde ich betraut mit dem Projekt Flughafen Hongkong. Sie kennen ja jetzt den Jack Lapcock Flughafen, den neuen. Früher war es ja noch der schöne, wo sie übers Meer reingelandet sind, denn der wurde eben über den Jack Lapcock ersetzt. Und da war ich damals verantwortlich für das Projekt, damals das größte Projekt, das wir hatten. Und ist ein sehr schönes Bauwerk, und auch heute, wenn ich noch nach Hongkong fliege, ist das immer wieder eine Freude, da durchzulaufen und zu sehen, dass alles immer noch in Ordnung ist und da ist.
Haben Sie, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, am Anfang haben Sie dann, als Sie da gelandet sind, waren Sie dann so stolz, dass Sie gesagt haben, das habe ich mitgebaut, oder haben Sie Leute darauf
geachtet? Ja, gut, die Mitarbeiter wissen es natürlich ohnehin, aber wenn ich andere Leute da mit dabei habe, dann sage ich natürlich schon, nicht nur am Flughafen Hongkong, da haben wir, guck, das haben wir gebaut. Man hat ja auch als Mensch in unserer Branche, in der Ausbaubranche und speziell bei Lindner, das ist auch so ein Tick, egal wo ich reingehe, ich gucke zuerst an die Decke, um zu sehen, was ist denn hier in dem Gebäude für eine Decke drin. Also man bekommt da auch so ein für manche Leute etwas skurriles Interesse. Aber es ist halt so, weil man immer wieder erstens guckt, ist die Decke von uns, und zweitens sich dann freut, wenn sie von uns ist. Und das haben sie in anderen Branchen wahrscheinlich so nicht.
Jessica, steigt da gerade mal direkt ein. Herr Lang, was hat dieses Projekt mit Lindner gemacht? Und war das rückblickend so etwas wie ein Türöffner für die internationale Entwicklung?
Absolut. Ich meine, wie gesagt, das war damals, und da sind wir jetzt auch beim Thema Familienunternehmen. Wir hatten, wie gesagt, damals relativ wenig Erfahrung im Ausland im Vergleich zu heute. Hatten die Gelegenheit, ein 60 Millionen Projekt zu akquirieren. Ausgegangen ist es da mit 100 Millionen, weil immer wieder Dinge dazukommen. War natürlich auch eine Entscheidung, die, ich sag mal, nicht ganz einfach war, aber wir trotzdem schnell getroffen haben. Wir haben gesagt, wir wagen das. Und nach diesem Projekt oder auch im Zuge dieses Projekts war Lindner natürlich ganz anders international aufgestellt. Erstens haben wir viele Leute als Spin-off von diesem Projekt dann für das weitere Geschäft einsetzen können. Und wir hatten natürlich auch viel mehr Ahnung vom Geschäft, nachdem sie über 3 Jahre so ein Projekt mit allem, was dazugehört, international abgewickelt haben. Also war sicher ein absoluter Meilenstein.
Aber auch für Sie persönlich, weil Sie haben ja auch im Vorgespräch gesagt, dass Sie das ein oder andere Mal ins kalte Wasser geschubst worden. Und das war ja Flughafen Hongkong ja sozusagen auch so. Was hat das mit Ihnen gemacht? Und das hat Sie auch immer gereizt, oder? Dieses ins kalte Wasser werfen und gar nicht so genau wissen, was auf einen zukommt, aber das dann irgendwie zu stemmen.
Das war immer irgendwo mein Ding. Natürlich haben sie Bauchschmerzen, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich meine, speziell bei Hongkong, als der Herr Lindner damals zu mir gesagt hat, Lang, das ist jetzt dein Projekt, schluckst du natürlich, brauchen wir gar nicht zu reden. Mhm. Aber wie gesagt, ich persönlich konnte mit diesem Thema immer relativ gut umgehen. Andere Leute tun sich da vielleicht schwerer. Das ist immer eine Persönlichkeitssache vielleicht auch. Und ist das eine weniger gut, noch besser wie das andere. Aber für mich ist das immer ein gutes oder angenehmes Thema gewesen. Und so bin ich auch, wenn ich es mal so ausdrücken darf, groß geworden.
Mhm. Prima. Sie sind ja ein ausgewiesener Experte mit sehr viel Erfahrung jetzt in nationaler, internationaler Baubusinessstruktur. Die Bauindustrie galt lange als sehr wenig disruptiv, kann man sagen. Gilt das aus Ihrer Sicht heute noch oder erleben wir gerade eine echte strukturelle Veränderung?
Ist sicher über die Branche vielleicht etwas unterschiedlich, je nachdem, worum es genau geht. Aber allgemein würde ich schon sagen, dass früher war Innovation, ich sag mal, eine schöne Sache. Hat einen Wettbewerbsvorteil verschafft, war gut zu haben. Heute wird es ein sine qua non, würde ich mal sagen. Also wenn Sie, Innovation wird jetzt zur Voraussetzung und das wird sicher in der Zukunft auch so sein, auch in der Bauindustrie, an verschiedensten Ecken. Aber ich glaube, die Bauindustrie, das muss man auch offen sagen, ist von der Geschwindigkeit der Anpassung her immer noch relativ langsam. Mhm. Um es vielleicht etwas positiver auszudrücken, also ich glaube, dass die Bauindustrie nach wie vor nicht disruptiv vorgeht. Im Vergleich zu anderen Branchen ist vielleicht auch nicht möglich, weil dazu die Bauindustrie viel zu komplex und auch mit viel zu viel Handarbeit noch versehen ist. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Also ich würde es eher so bezeichnen, die Bauindustrie geht eher evolutionär vor. Es gibt einen Wandel, der ist vielleicht auch etwas schneller, als er in der Vergangenheit war, aber es ist immer noch ein evolutionäres Vorgehen und weniger disruptiv, würde ich sagen. Mhm. Vergleichsweise zu anderen Branchen, ne?
Wo sehen Sie denn in den nächsten 5 bis 10 Jahren die größten Produktivitätshebel in der Bauindustrie?
Ja, das ist zum einen sicher ein gewisser, wenn ich jetzt wirklich von der Produktivität per se jetzt spreche, ist ein Hebel mit Sicherheit eine gesteigerte Vorfertigung. Nehmen Sie mal die Haustechnik, wir sind ja mittlerweile auch relativ stark im Bereich Haustechnik. Da ist es immer noch so, in einfachen Worten gesagt, in der Haustechnik ist plant einer, welche Technik in ein Gebäude rein muss, nach den gegebenen Anforderungen. Dann kommt der Haustechniker, plant das natürlich noch mehr im Detail, kauft die einzelnen Komponenten, also wirklich die einzelne Pumpe, den einzelnen Chiller, das einzelne Leitungsrohr, die einzelne Isolierung, also wirklich die einzelnen Komponenten und baut die dann einzeln auf der Baustelle ein. Und das ist natürlich was die Sache relativ komplex und vielleicht am Ende auch fehleranfällig macht. Hier verfolgen wir jetzt zum Beispiel einen Ansatz, dass wir sagen, wir wollen in Zukunft, und da glaube ich, sind wir einer der Ersten, dass wir gewisse Komponenten wie so Module in der Fertigung zu Hause vormontieren, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel einen Chiller gleich mit einer dementsprechenden Pumpe kombinieren und vielleicht noch anderen Geräten, die da dazukommen, sodass wir die fertige Komponente oder das fertige Element auf die Baustelle bringen und da einfach in einem Stück hinstellen. Mhm. Das macht die Sache natürlich viel sicherer. Diese Vorfertigung in einem Fertigungsgebäude kann sehr viel strukturierter ablaufen als meistens auf der Baustelle. Und da steckt aus meiner Sicht, von dem Beispiel jetzt erwähnt, sehr viel Produktivitäts- oder Möglichkeit zum Produktivitätszuwachs drin. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Ein anderes Thema ist noch, das Hauptthema im Bau ist immer noch Schnittstellen. Nach wie vor, völlig ohne Zweifel. Es gibt mittlerweile ja den Ansatz, werden Sie sicher schon mal gehört haben, dieser IPA-Projekte, wo der Kunde sagt, ich nehme euch, liebe Bauunternehmer, nicht unter Vertrag nach der alten Vorgehensweise, sondern wir bilden alle ein Team, in ganz einfachen Worten jetzt gesagt, und wir teilen uns Wohl und Wehe auf der Baustelle. Das heißt, wenn einer einen Fehler macht, mit zumindest sehr weitgehend, tragen die anderen den mit und umgekehrt, was natürlich per Definition zu einer erheblich besseren Kooperation und wie man eben sieht, an den ersten Projekten auch konfliktfreieren Kooperation führt. Also das ist für mich auch ein sehr großer Weg in die richtige Richtung, wenn man sagt, man will die Produktivität verbessern.
Also wir haben ja jetzt zwei Ansätze gehört, was die Produktivität angeht. Einmal technologiegetrieben, ja, also einfach intelligenter mit den Aufgaben umgehen. Und das andere sind Schnittstellen. Wie würden Sie es gewichten? Wo würden Sie mehr Fokus drauf legen in der Zukunft?
Schnittstellen.
Schnittstellen, ja.
Eine Sache muss man noch dazu sagen, das war jetzt sozusagen das baubrancheninterne Thema. Was natürlich dazu noch dazugehört, ist, aber das betrifft jetzt wieder das, was ich eingangs gesagt habe, eine von staatlicher Seite eine gewisse Entbürokratisierung. Mhm. Ich meine, brauche ich nicht zu sagen, das weiß jeder. Und natürlich auch eine Deregulierung. Ich meine, wir haben, nehmen Sie nur Deutschland jetzt, ist in anderen Ländern ähnlich, wir haben in 16 Bundesländern im Prinzip ein 16-mal etwas unterschiedliches Baurecht. Mhm. Nur mal als einfache Maßgabe. Allein wenn man das schon vereinheitlichen würde und deregulieren würde, wären wir sicher schon mal wieder einige Schritte weiter, geschweige denn von anderen bürokratischen Hemmnissen. Also wenn man sagt, wie kann man die Produktivität der Bauindustrie steigern, dann muss ich schon auch wieder an die Politik appellieren. Da könnten sehr große Hebel in Gang gesetzt werden.
Ja. Mich würde aber nochmal interessieren, wie stark die modulare Bauweise, die Prefab und systemische Ansätze den Markt wirklich tatsächlich verändern werden.
Ja gut, sie werden den Markt verändern, sicher, aber ich persönlich sehe es so, das wird in erster Linie Anwendung finden, ich drücke es jetzt mal plakativ aus, bei einfacheren Gebäuden. Also wenn Sie jetzt sagen, mal typischerweise irgendwelche Sozialwohnungen oder Sozialwohnbauten, sehr einfache Bürobauten und was ich für sehr interessant halte, sehr viele Leute oder Kunden sagen mittlerweile, gibt es auch Ansätze, ich will gar kein Gebäude mehr für die Ewigkeit, ich möchte ein temporäres Gebäude. Aus verschiedensten Gründen. Erstens, weil er vielleicht sagt, das kommt, ist auch so ein bisschen angelsächsisch vielleicht angehaucht, dass er sagt, mich interessiert mein jetziges Gebäude in 15, 20 Jahren sowieso nicht mehr, weil da will ich ganz was anderes oder brauche ich vielleicht ganz was anderes. Und die haben von vornherein schon den Ansatz, ich möchte das vielleicht sogar irgendwann wieder abbauen. Bauen ein einfaches Gebäude und will es in, keine Ahnung, 15 Jahren oder 10 Jahren vielleicht schon wieder abbauen. Und es gibt auch von staatlicher Seite sogar Ansätze, dass gewisse, ja, ich sag mal Ämter, wo man weiß, das wird jetzt ein großer Aufwand, aber in 10 Jahren wird das vielleicht weniger, die Möglichkeit haben will, das Gebäude zu verkleinern oder wieder abzubauen. Und da ist natürlich der Systembau oder der modulare Bau absolut top. Also wie gesagt, meine Meinung ist, es wird Ecken geben, wo das sicher sich weiterentwickelt. Aber ich glaube nicht, dass der, mal übertrieben gesagt, der ganze Bau irgendwann modular wird. Nehmen Sie das andere Ende, zum Beispiel Bauten, die der Eigentümer selber nutzt, Bankenversicherungen und so weiter. Da steckt meistens auch immer ein gewisser Prestigegedanke drin. Die Fassadenbauer kennen es, weil das drückt sich meistens in der Fassade aus oder am ersten in der Fassade aus. Und da sind sie natürlich sehr schwer unterwegs mit dem kompletten Modularbau, weil da kommen sie ins Gehege mit dem Architekten, mit dem Kunden, die da natürlich diese Beschränkungen nicht haben wollen. Und als letzter Punkt vielleicht noch, wir haben uns auch schon öfters versucht in diesem Eck und versuchen uns nach wie vor. Und die Erkenntnis bisher war eigentlich immer die, sie werden nicht erheblich billiger. Wenn sie den Modularbau qualitativ trotzdem noch in einem gewissen Level betreiben wollen, ist es sehr schwer, ich sag's mal so rum, wirklich billiger zu werden. Es gibt dann auch Vorteile von der Zeit her vielleicht, von der Planungssicherheit, aber vom Geld her ist es sehr, sehr schwierig, haben wir festgestellt, da wirklich auch günstiger zu werden und das erwartet ja eigentlich jeder.
Sehr interessant, weil es gibt ja verschiedene Unternehmensberatungen, die modulare Bauweise als den Trend der nächsten 10 Jahre ausloben. Ich finde es toll, dass Sie uns mal ein differenziertes Bild drauf gegeben haben.
Herzlich. Ja, also das ist unsere Erfahrung. Vielleicht haben andere das besser gemacht. Kann durchaus natürlich sein, aber so gehen wir da in dem Eck.
Genau. Ohne, dass ich Ihnen jetzt mit der nächsten Frage Betriebsgeheimnisse entlocken möchte, ja. Aber was unterscheidet die Lindner Group aus Ihrer Sicht wirklich von anderen Firmen in Ihrem Genre? Und wo liegt, ja, der strategische Kern Ihrer Differenzierung?
Vielleicht, wenn ich mal so anfangen darf, ich hoffe, das klingt nicht arrogant, soll es auch nicht sein, aber ich bin viel unterwegs und war viel unterwegs auf der Welt und habe sehr viel gesehen, vielleicht nicht alles, aber sehr viel. Und ich habe noch nie ein Unternehmen auf der Welt irgendwo gesehen wie Lindner. Das kann man vielleicht da einleitend sagen, sowas ist mir noch nie untergekommen. Das liegt vielleicht jetzt an einer Kombination aus ein paar Dingen. Ich meine, zum Ersten haben wir eine Produktvielfalt, die, glaube ich, wirklich einzigartig ist, also im Bereich Fassade, Ausbau, Haustechnik mittlerweile. Wir können im Prinzip alles, außer dem Rohbau, den wir bisher nicht angefasst haben, wahrscheinlich auch nicht anpassen werden. Aber ansonsten können wir an einem Gebäude alles und das vom einfachen Produkt, wenn einer sagt, ich will es möglichst günstig, bis hin zu Dingen, wenn einer kommt und sagt, ich stelle mir da was vor, das ist noch nie gebaut worden. Flughäfen zum Beispiel sieht man das sehr oft. Und ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Zum Beispiel ein Architekt, der das sagt, der kommt zu uns und wir, das ist dann unser Steckenpferd, dass wir wirklich sagen, wir strengen uns da an und wir schaffen das, etwas zu bauen, was vorher noch keiner gebaut hat und was eben dieser Architekt oder Kunde sich jetzt da gerade einbildet. Und das haben wir bisher eigentlich immer geschafft. Das kommt jetzt aus verschiedenen Ecken natürlich. Wir sind zum einen, was auch nicht unwichtig ist, wir sind sehr finanzstark. Wir haben eine Eigenkapitalquote von über 50%. Die Familie hat das Geld seit Anfang an immer in der Firma gelassen, was uns natürlich sehr finanzstark macht. Wir haben eine sehr hohe vertikale Integration, wie ich es immer nenne. Das heißt, wir machen sehr viel, wenn nicht fast alles selbst. Natürlich vergeben wir Dinge, aber wir können theoretisch fast alles, was wir einbauen, selbst machen. Wir haben eine große internationale Erfahrung natürlich mittlerweile, wie Sie wissen. Sehr hohe F&E-Kapazitäten. Und wir haben einen Blick auf das Gebäude insgesamt. Es gilt immer noch, die Baukosten von einem Gebäude sind 20%. Die Life-Cycle-Running-Cost sind 80% von den Gesamtkosten eines Gebäudes. Und wenn Sie jetzt ein Produkt wie unsere Kühldecke nehmen, kennen Sie sicher, die ist im Bau vielleicht etwas teurer als ein konventionelles HVAC-System, aber dann eben im Running später die 80% sehr viel effizienter und natürlich auch sehr viel angenehmer in der Kühlung. Also wir schauen wirklich auf den Gesamt-Lifecycle eines Gebäudes und nicht nur auf den Bau. Aber last but not least, auch noch ein wahrscheinlich der wichtigste Aspekt, wir haben einfach Top-Mitarbeiter. Alle unsere Mitarbeiter sind top, krempeln die Ärmel nach oben, tun auch Dinge, die unangenehm sind, sind bereit anzupacken. Das muss man hier wirklich sagen, das ist wirklich immer schön anzuschauen und das ist wahrscheinlich auch sogar der wichtigste Aspekt an dem Ganzen. Ohne das hätten wir das nie geschafft.
Aber es ist schön, jetzt verstehe ich auch noch mehr, warum Sie so lange dem Unternehmen treu geblieben sind bei der Begeisterung.
Ja. Ja, ist wirklich schön. Auf den Aspekt Führung kommen wir gleich ja auch nochmal zu sprechen.
Ja, genau.
Also ich kann mich erinnern, in meiner Zeit, wo ich ja auch im internationalen Hochbau unterwegs war, haben wir natürlich auch gemacht, ne? Also die Cost für die Running Time, also Lifecycle-Bewertung ist ja klar. Wenn immer wir mit institutionellen oder eben auch, ich sag mal, Controlling-getriebenen Unternehmen dann in Kontakt waren, hat das keinen mehr interessiert. Da wurde nur auf die schieren CapEx-Geschichten geschaut. Ich nehme an, Sie erfahren das ähnlich, ja, obwohl es ja eigentlich gar nicht Sinn macht. Ne?
Wir erfahren das ähnlich, deswegen ist da auch wieder eine Differenzierung, wenn einer sein Gebäude selber nutzt, wie gesagt, Bankversicherung, Flughäfen und so weiter, dann ist die Tendenz hier besser. Reine Investobjekte, haben Sie absolut recht, ist es sehr schwierig natürlich in diesen Dimensionen zu argumentieren.
Ja, absolut. Gehen wir nochmal in das Thema Wertschöpfung. Also viele sprechen über Integration entlang der Wertschöpfungskette.
Ja.
Wo wird genau diese Tiefe in der Praxis auch anstrengend? Also wo macht sie das Geschäft komplexer und langsamer?
Ja, wir sind sehr stark, wie ich immer sage, vertikal integriert. Also machen sehr viel eben selber mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Wir waren ja immer so unterwegs, dass das Stichwort war ja immer Outsourcing, Outsourcing, Outsourcing. Wir sind immer den anderen Weg gegangen. Wir haben eigentlich eher immer ingesourced, um es mal anders auszudrücken. Und sind deswegen eben in der Situation. Das Hauptthema für mein Dafürhalten ist das, wenn Sie sehr viel oder fast alles selber machen, dann haben Sie natürlich einen riesigen Topf an Aktivitäten, der jetzt auf eine Baustelle gesehen, an einer Baustelle aktiv wird oder mitwirkt. Und Sie müssen höllisch aufpassen natürlich, dass Sie nicht irgendwann den Überblick verlieren, welche dieser Aktivitäten in der Wertschöpfungskette, die Sie da selber machen, ist denn am Ende wirklich erfolgreich und profitabel und macht Ihre Sache gut und welche vielleicht weniger gut, so dass nicht die eine am Ende die andere subventioniert oder im Extremfall alle schlechter werden. Und das haben wir da in den Griff bekommen und das läuft wirklich sehr gut, dass wir das ganze Unternehmen, das hat der Herr Lindner in den Anfangsjahren schon gemacht, in Profit Center heruntergebrochen haben. Bei uns gibt es im operativen Bereich fast nichts, was nicht ein Profit Center ist. Jede Abteilung, jede Niederlassung, jede Tochter, alles ist ein Profit Center. Auch die Fertigung ist ein Profit Center. Die macht einen Preis auch an die internen Firmen. Und somit sehen Sie nach wie vor sehr genau, was macht die einzelne Aktivität gut oder nicht so gut. Und wir verbinden das Ganze noch mit einem sehr elaborierten Prämiensystem, das auch schon seit Jahrzehnten existiert. Elaboriert deswegen, weil es wirklich, wir haben sogar ein Team hier in der Firma, das nichts anderes tut, als die Prämie zu rechnen und das monatlich. Das heißt, eine Niederlassung kriegt eine monatliche Erfolgsabrechnung, resultierend aus ihren Baustellen, aus ihren Ergebnissen von der Niederlassung, sieht auch, was dabei natürlich verdient wurde oder nicht verdient wurde. Jetzt gehe ich mal vom positiven Fall aus, wenn was verdient wurde, wird sofort die Prämie berechnet daraus und die Mitarbeiter bekommen monatlich ihre Prämie. Das heißt, sie warten nicht bis zum Jahresende oder bis zum Quartal, bis da mal was dabei rauskommt, sondern das geht mit dem monatlichen Gehalt. Und das macht die Sache natürlich auch sehr interessant und auch sehr effektiv und ja, führt dazu, dass wir da einen sehr guten Überblick haben. Nachteil auch natürlich von dem System ist, dass Sie dann, wenn Sie so ein stringentes Profit-Center-Denken haben, natürlich ab und zu mal schon die Ellenbogen ein bisschen ausgefahren werden und man guckt sehr stark auf das eigene Profit-Center, auch vielleicht mal zum Nachteil von anderen. Das muss man in den Griff kriegen, durch sehr viel reden, auch durch sehr viel drauf aufpassen, sehr viel mit den Leuten arbeiten und wir haben deswegen auch für unsere Firma hier ein sehr gutes Wertesystem erarbeitet. Wir haben Werte vorgegeben, an die sich jeder halten muss und wo auch durchaus einer den anderen mal, ich sag mal, verpetzen darf, wenn er merkt, er hält sich da nicht an die Werte, weil wir eben wollen, dass die eingehalten werden. Ein Wert ist zum Beispiel, ich lasse meinen Kollegen zum Erfolg kommen.
Schön.
Das ist ein Wert. Ich gucke nicht nur, dass ich Erfolg habe, sondern ich schaue auch, dass mein Kollege Erfolg haben kann. Und das ist natürlich bei diesem Profit Center Denken sehr wichtig. Und das ist, glaube ich, auch sehr gut. Aber da müssen Sie täglich dran arbeiten. Und es ist wirklich eine fast tägliche Arbeit, dass das auch wirklich so läuft und dass speziell auch die Werte in die richtige Richtung gehen. Es wird über die Zeitschiene immer besser, aber trotzdem ist das natürlich ein Thema. Aber das ist ein sehr verkraftbarer Nachteil für diesen Vorteil, dass sie halt auch immer die Leute motivieren mit der Prämie und auch sehen, welche Aktivität gut und schlecht ist.
Ja. Was ist denn aus Ihrer Sicht eigentlich anspruchsvoller, profitables Wachstum, Heimatmarkt oder internationale Expansion?
Ja, da möchte ich jetzt keine Seite irgendwo voranstellen. Es ist, glaube ich, beides auf eine Art und Weise schwierig oder anspruchsvoll. Im Heimatmarkt sind wir natürlich seit Jahrzehnten gut aufgestellt. Mittlerweile ist sehr extensiv aufgestellt im Betrieb, haben eine sehr gute Marktposition. Aber auch die müssen Sie sich täglich erkämpfen. Nichts kommt von selber und nichts bleibt so, wie es ist von selber. Sie müssen sich die Position auch täglich erarbeiten. Im Ausland ist es natürlich schon noch komplexer. Das heißt, Sie müssen das Gleiche tun wie im Inland, aber natürlich mit Erschwernissen, nenne ich es mal, jeglicher Hinsicht. Die, glaube ich, brauche ich jetzt nicht alle zu nennen. Und im Ausland noch mehr als im Inland ist der fast einzig entscheidende Faktor Management. Sie haben Tochterfirmen, die sind weit weg, Sie haben Aktivitäten, die sind weit weg, sind in anderen Ländern. Wenn Sie da vor Ort nicht an der Spitze ein gutes Management sitzen haben, wird das nie was. Da können Sie von der Heimat aus so viel intervenieren, hinreden, diskutieren, wie Sie wollen, wenn der Mann oder die Leute vor Ort nicht richtig funktionieren, ihr Geschäft nicht gut machen, wird das nichts. Der Teufel steckt in unserem Geschäft im Detail. Und wenn die Leute auch im Ausland das nicht tun wollen, sich ins Detail einzuarbeiten, auch von oberster Stelle her auf die Details zu gucken in jeder Hinsicht, dann wird das Geschäft nicht erfolgreich. Das gilt natürlich auch im Inland, aber im Ausland aufgrund der Entfernung noch viel mehr.
Noch viel mehr, ne? Völlig klar. Ist ja auch ein People-Geschäft letztendlich. Ja. Das führt mich auch zu meiner nächsten Frage. Sie haben gesagt, ein Grundprinzip bei Lindner sei immer gewesen, junge Menschen früh Verantwortung zu geben. Wie bewusst war das als Führungsprinzip bei Lindner angelegt?
Das war eigentlich immer so angelegt. Das hat der Herr Lindner, wie gesagt, auch in den Anfangstagen schon selbst so gemacht. Auch mit mir, wie wir es eingangs schon mal erwähnt haben. Also da war bei uns eigentlich immer die Philosophie, Leuten, wo man da zählt natürlich am Ende auch viel das Bauchgefühl. Man schaut sich natürlich den Track Record an, den so jemand bei uns bisher hatte. Aber es ist natürlich am Ende auch viel Bauchgefühl dabei. Aber dann wirklich auch mal zu sagen zu jemandem, wo man vielleicht in anderen Unternehmen sagen würde, ja, der braucht jetzt mal noch ein zweijähriges Trainee-Programm oder der muss jetzt noch 2 Jahre dahin und noch ein Jahr das machen. Wo wir dann einfach gesagt haben, okay, du kannst das. Du probierst das, wenn derjenige dann auch dabei ist, dass wir wirklich gesagt haben, wir geben dir jetzt diese Aufgabe und diese Verantwortung und ich würde mal sagen, in 90% aller Fälle hat es funktioniert.
Mhm. Super.
Wie machen Sie das eigentlich mit der Kontrolle oder Absicherung? Wenn Sie dann die Verantwortung übergeben, sind Sie da, lassen Sie die Kollegen, Kolleginnen dann relativ frei oder sind Sie da noch sehr nah dran?
Nein, die Kollegen, gut, ganz am Anfang, wenn es wirklich ein sehr junger Mensch ist, der diese Verantwortung kriegt, ist man vielleicht am Anfang schon noch ein bisschen näher dran, aber im Prinzip sind die schon sehr stark eigenunternehmerisch unterwegs. Mhm. Müssen sich dann auch durchbeißen. Wie gesagt, muss man natürlich auch der Typ dafür sein. Aber die sind dann schon sehr schnell als eigener Unternehmer im Unternehmen unterwegs. Mhm. Was auch dann meistens gefällt, auch den Leuten.
Ich kann mich erinnern, Sie haben in unseren Gesprächen im Vorfeld gesagt, also wenn Sie ein zentrales Erfolgsrezept von Lindner nennen müssten, dann wäre es die Profizenter-Struktur. Warum ist dieses System so wichtig?
Ja, wie gesagt, vor dem Hintergrund, wie ich vorhin gesagt habe, dass Sie natürlich zum einen die Transparenz haben, was auch in jeder einzelnen Einheit gut läuft oder schlecht läuft, auch in Zahlen. Und dass Sie, und das ist mindestens genauso wichtig, dass sie natürlich auch, so wie es wir gemacht haben, über diese Struktur jeden Einzelnen fasst, also jede kleine Einheit und auch bis zu einem gewissen Grad jeden einzelnen Mitarbeiter dafür prämieren können, was er erreicht. Und da kenne ich jetzt eigentlich auch keine andere Firma, die sowas in dem Detailgrad macht. Da gibt es nicht eine Anekdote, wir haben damals versucht, unser komplettes System für unsere Kostenrechnung und so weiter und einige andere Systeme umzustellen auf ein neues. Dabei gab es, ich nenne jetzt keine Namen, gab es einen Anbieter, der sehr bekannt ist, der sich das angesehen hat und dann nachdem er sich's angeguckt hat, gekommen ist und gesagt hat, ja, ich kann euch das schon hinbiegen, aber euer Prämiensystem mit der ganzen komplizierten Berechnung, das kriege ich nicht hin. Da müsst ihr euch nach mir richten, das können wir nicht weiter betreiben. Dann haben wir sofort gesagt, tschüss, das Thema ist erledigt und haben uns anderweitig orientiert. Also wir würden das Prämiensystem nie aufgeben, weil das wirklich ein absoluter, für alle beteiligten Mitarbeiter und auch Unternehmensführung und Familie, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Instrument ist.
Ja. Jetzt haben wir ja schon im Laufe des Podcasts gehört, wie groß Lindner ist, international komplex und gleichzeitig haben Sie ja auch beschrieben, es ist ja trotzdem ein Familienunternehmen und diese Werte sind ja auch wichtig. Die kurzen Wege, die offenen Türen und die hohe Identifikation. Aber wie schafft man das, in so einem großen Unternehmen diese Kultur zu bewahren?
Ja, das geht natürlich in allererster Linie durch Vorleben. Mhm. Ich meine, wenn Sie es runterbrechen wollen, diese Kultur lebt die Familie vor. Ich glaube, ich darf sagen, dass die Familie Lindner keine Familie ist, wie man sich es vielleicht an anderen Ecken vorstellen würde, die jetzt aus dem Unternehmenserfolg heraus ins Haus und Braus lebt, wenn ich es mal so ausdrücken darf, sich Yachten und Flugzeuge kauft und ähnliche Dinge, wie man sie ja sonst immer kennt, sondern die Familie ist sehr, sehr am Boden geblieben, sehr bodenständig nach wie vor. Also da geht das Ganze eigentlich schon los. Das inhaliert natürlich dann auch das Management, also wir. Mhm. Und wird auch von allen, glaube ich, täglich vorgelebt und damit auch gelebt. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Es gibt ja, ich sag mal, auch den schönen Spruch, Culture eats strategy for breakfast. Der, glaube ich, stimmt zu 100% und trifft vor allen Dingen auch Familienunternehmen zu. Und da bin ich der absoluten Meinung. Natürlich haben wir Strategien und überlegen uns, was machen wir die nächsten 3 bis 5 Jahre, haben Businesspläne, alles, was so allgemein dazugehört. Aber das Wichtigste ist die Kultur.
Schön.
Und wie gesagt, die können Sie am Ende natürlich, wie ich auch gesagt habe, wir haben unsere Werte kreiert, die wir natürlich dann auch schriftlich festhalten und natürlich auch bei uns in den Besprechungsräumen hängen die Werte an jedem Mann, sodass sie jeder immer wieder lesen kann. Aber ganz am Ende müssen Sie die Kultur leben, von oben nach unten und von unten nach oben, nur so funktioniert's. Und dann, glaube ich, sind Sie auch da, wo Sie hin müssen.
Ja, bei der Kultur, glaube ich, ist ja ein entscheidender Faktor auch die Gründungsfamilie. Und da würde mich mal interessieren, welche Rolle die Familie Lindner heute für die Kultur noch spielt.
Nach wie vor eine sehr entscheidende. Ich meine, Sie wissen ja, der Herr Lindner, der hat ja die Firma vor gut 60 Jahren mittlerweile gegründet. Also das ist sozusagen ja noch ein First-Generation-Unternehmen. Der Herr Lindner ist mittlerweile so, dass er nicht mehr im täglichen operativen Geschäft drin ist, aber er kommt noch täglich ins Büro, kümmert sich dabei um verschiedene Dinge, will natürlich auch wissen, was läuft und mischt sich natürlich nach wie vor in meinungsbildende Themen ein, ganz klar. Dann gibt es an zweiter sehr wichtiger Stelle die Veronika Lindner, die unsere Beiratsvorsitzende ist, die natürlich täglich im operativen Geschäft drin ist, ist auch der Kopf von unserem Managing Director Board, ist auch, wie gesagt, nach wie vor täglich im Unternehmen und sehr stark operativ tätig. Andere Familienmitglieder sind auch operativ tätig bei uns im Unternehmen. Also so gesehen, diese Kultur wird nicht verloren gehen, weil sie eben, wie gesagt, von oben, von der Familie nach wie vor vorgelebt wird und dann auch vom Management nach unten weitergegeben wird.
Ja, Sie haben das Board gerade schon angesprochen. Früher gab es ja einen kleineren Vorstandskreis und später wurde das Board erweitert, auch im Zuge der Entwicklung von der AG zu SE. Was war damals der Auslöser für diese Veränderung?
Ja, der Auslöser war schlicht Workload, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Wir sind, wie wir jetzt schon mehrfach gehört haben, sehr schnell immer gewachsen eigentlich. Und wir waren damals, wie gesagt, zu viert. Das war der Herr Lindner, die Veronika Lindner, der Heinrich Büchner für das deutsche Geschäft und Fertigungen und ähnliche Dinge und ich für das schwerpunktmäßig internationale Geschäft und Fassade. Und wir sind irgendwann zu der Erkenntnis gelangt und das ist auch ein Erfolgsfaktor von uns und ich habe es vorher erwähnt mit dem Thema Teufel steckt im Detail, dass wir einfach, je größer das Geschäft wurde, das alles nicht mehr mit der nötigen Detailintensität, nenne ich es jetzt mal, betreuen konnten. Und das merken Sie dann, speziell in unserem Geschäft. In unserem Geschäft ist es sehr schwierig, von übergeordneter Ebene das Ganze nur über Zahlen zu kontrollieren, weil bei uns die Zahlen sehr schnell lügen. Der Dr. Schwal weiß das sicher aus seiner eigenen Erfahrung. Die Zahlen sind eine Sache, nur es gehört auch immer die Interpretation aus dem Geschäft raus dazu. Wie bewerten Sie eine Baustelle? Ist sie richtig bewertet? Geht da nicht von was in die falsche Richtung, was die Zahlen noch gar nicht zeigen und so weiter und so fort. Da gibt es sehr viele Faktoren, die das auseinander driften lassen können. Also sie müssen immer im Geschäft drin sein. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen uns verstärken. Wir haben dann damals, als wir noch AG waren, haben wir dann ein Board von Bereichsvorständen, hat das damals geheißen, sozusagen dann noch eingezogen. Die haben dann auch die Leute so installiert. Nachher ist eben dann mit der ganzen SE-Umwandlung ist es eben jetzt ein Managing Director Board, weil bei der SE die ganzen Bezeichnungen anders sind, aber von der Sache her ist es natürlich das Gleiche. Aber der Hauptantrieb war wirklich zu sagen, wir müssen wieder mehr ins Nitty-Gritty des Geschäfts rein, ins Detail des Geschäfts rein und deswegen müssen wir uns da aufteilen, müssen uns verstärken. Wir haben dann nach der Maßgabe agiert, jeder in diesem Board sollte so circa damals noch, heute ist es auch schon wieder mehr, 150 Millionen Euro Geschäft verantworten und nicht 400-500 Millionen, so dass er eben besser einsteigen kann. Und ich kann nur sagen, das Ganze hat voll eingeschlagen. Das ist wirklich in die richtige Richtung gegangen. Last but not least darf ich auch sagen, und das ist auch sehr wichtig, wir sind ein Kreis von Leuten, die sich, ich sag's mal ganz plakativ, wirklich alle mögen. Das ist ein wirklich sehr netter Haufen. Ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja. Gucken Sie sich mal Vorstände an in DAX-Unternehmen. Da wird ja mehr gekungelt und geschunkelt. Und ich möchte jetzt das nicht ausbauen, aber und bei uns ist das anders. Wir sind wie so ein Kreis von Freunden, die sich da gegenseitig das Unternehmen teilen. Auch mit der Veronika zusammen und mit den Familienmitgliedern. Also das läuft alles sehr schön.
Top. Sicherlich ein weiser Schritt oder smart würde man heute sagen, ja. Aber was verändert sich denn, wenn man die Verantwortung auf verschiedene Schultern verteilt?
Naja, es verändert sich zunächst mal das, was wir erreichen wollten, dass halt jeder Einzelne wieder besser in seinen Teil des Geschäfts reinkommt. Natürlich müssen Sie als Gruppe dann wieder gucken, dass das große Ganze auch passt. Deswegen habe ich das, was ich gerade gesagt habe, auch als sehr wichtig empfunden, dass die Leute sich auch verstehen. je besser, desto mehr kommt dabei raus. Wenn da permanent 2, 3, 4 drin sind, die sich nicht riechen können oder die nicht gut zusammenarbeiten, dann ist das auch sehr schwierig. Aber der Haupteffekt ist, wie gesagt, dass jeder die Tiefe im Geschäft einfach, die Tiefe, wie er im Geschäft drinsteckt, sehr stark erhöhen kann. Und gut, das übergeordnete Drüberblicken, wie gesagt, das macht dann auch sehr stark die Veronika mit, die diesen Kreis dann führt. Und somit auch immer guckt, dass da die Balance natürlich nach wie vor da bleibt. Aber wie gesagt, insgesamt ist das ein sehr harmonischer Haufen und funktioniert sehr gut.
Ja, wenn wir nicht über Schlagworte sprechen, sondern über Bauprojekte, die langfristig funktionieren müssen, was erwarten aus Ihrer Perspektive Auftraggeber heute konkret von einem Unternehmen wie Lindner?
Ja gut, ich meine, die erwarten natürlich zumindest zunächst mal die Basics. Sie wollen einen starken Partner haben, sie wollen einen kompetenten Partner haben. Das, glaube ich, können wir erhobenen Hauptes darstellen in jeder Hinsicht. Mittlerweile kommen natürlich die Dinge dazu, die wir zum Teil schon angerissen haben. Ich meine, es geht darum, das Thema auch nachhaltig abzuhandeln. Da gibt es natürlich aus vielen Ecken jetzt die Anforderungen. Das geht bei Dingen wie der EU-Taxonomie los oder bei EU-Regulierungen oder EU-Wünschen los und kristallisiert sich dann natürlich auf die einzelnen Bauherren und dann wiederum auf uns. Und das sind jetzt natürlich Anforderungen, die neu sind, wenn Sie so wollen, und die natürlich auch jetzt immer weiter dazukommen. Wobei, wie wir vorhin, glaube ich, schon mal gesagt haben, da die Konsequenz auch sehr unterschiedlich ist. Bei vielen wird es zwar gefordert, weil man es fordern sollte heutzutage oder fordern muss. Aber wenn es dann ums Geld geht, geht die Richtung dann sehr schnell woanders hin. Aber es gibt auch durchaus schon Kunden, die da schon sehr konsequent sind und das wirklich knallhart, nenne ich es jetzt mal, durchziehen wollen mit den ganzen Nachhaltigkeitsthemen. Und da sind wir, glaube ich, aber gut dabei und können die Erwartungshaltungen, glaube ich, sehr gut erfüllen.
Prima. Ja, ich glaube, Jessica, wir können so langsam zum Ende unseres Gesprächs kommen.
Ne? Sehr gerne. Dann würde ich doch noch mal fragen, wenn wir so ein bisschen weiter noch in die Zukunft blicken, wie soll die Lindner Group dann aufgestellt sein und was wird die Bauindustrie bis dahin am stärksten verändert haben?
Also vielleicht mal mit der Bauindustrie angefangen. Wie gesagt, die Bauindustrie wird sich sicher weiterhin evolutionär, wie ich vorhin gesagt habe, aus meiner Sicht entwickeln, wird sicher weiter in Richtung Digitalisierung gehen. Das ist ja nicht nur in der Bauindustrie, sondern überall ein Schlagwort. Das müssen wir auch als Branche vorantreiben und als einzelnes Unternehmen. Das ganze Thema Nachhaltigkeit wird sich natürlich weiter fortsetzen und forcieren in verschiedene Richtungen. Und das sind so die Themen, die sich ändern werden. Es werden sich sicher auch Themen ändern, dass die Bauindustrie, ich sage es mal ganz plakativ, vom Handwerk getriebenen Projektunternehmen mehr hingeht in das industrialisierte Unternehmen, zumindest in gewissen Einzelbranchen. Das wird auch eine Tendenz sein, die weitergeht, aber die Baubranche wird nie, oder zumindest nicht in absehbarer Zeit, davon wegkommen, dass immer noch ein großer Teil der Sache ein Handwerk ist. Ich meine, das Gebäude wird einfach ganz am Ende mit Händen von Hand gebaut. Da werden sich sicher auch Themen einschleichen wie Robotik. Wir beschäftigen uns zum Beispiel auch jetzt momentan damit für unseren Doppelboden, dass wir uns einen Roboter entweder selber entwickeln, was schwieriger wird, oder irgendwo einen anderen, der schon existiert, abwandeln, sodass der die schweren Doppelbodenplatten einlegen kann. Wenn Sie sich die Videos anschauen, die da jetzt kursieren, von diesen humanoiden Robotern aus China oder aus anderen Ecken, dann sollte sowas eigentlich durchaus langsam möglich sein. Das werden wir mit Sicherheit auch hinkriegen. Also so gesehen wird schon in Richtung Industrialisierung oder auch Robotik gehen, aber die Branche wird trotzdem immer noch sehr lang auch handwerksgetrieben sein und muss es wohl auch sein, wird nicht anders gehen. Wie wir in 10 Jahren dazu aussehen, ich glaube, man kann es einfach sagen, wir werden die Dinge, die wir jetzt tun, weiterhin tun und weiter forcieren. Wir werden uns weiter internationalisieren. Das trifft den ersten Punkt, den ich eingangs gesagt habe. Da müssen wir uns momentan auch die richtigen Regionen überlegen. Wir werden uns auch weiter digitalisieren. Wir werden uns weiterhin vertikal integrieren und weiterhin spezialisieren und werden auf dem Weg sicher besser werden nach wie vor. Wir werden sicher auch noch größer werden. Aber ich sage mal ganz plakativ, wir werden im Wesentlichen das weiter tun, was wir bisher auch getan haben, mit einigen Änderungen und Additions, und werden weiterhin auch das Unternehmen bleiben, das wir sind im Großen und Ganzen.
Super, Dankeschön.
Ja. Ja, wir freuen uns immer, wenn erfahrene Managerinnen und Manager, die bei uns zu Gast sind, den jungen Führungskräften, die uns zuhören, noch etwas mitgeben. Also gerade wenn man vor Herausforderungen oder wichtigen Meilensteinen, Weichenstellungen in der Karriere steht. Was hat Ihnen persönlich in solchen Momenten geholfen und was ist Ihr Tipp für junge Führungskräfte?
Wenn ich es ganz plakativ sagen darf, der Haupttipp wäre, geh immer nach vorne, mach dabei auch Fehler und vertraue auf dich selbst. Schön. Egal, ob du ins kalte Wasser geschmissen wirst oder über ein mehr dezidiertes Programm nach vorne geführt wirst, ist völlig wurscht. Geh nach vorne. Was sehr wichtig ist, du wirst keine Weiterentwicklung haben ohne Bauchschmerzen. Mhm. Wenn dir einer den nächsthöheren Job anbietet und du hast keine Bauchschmerzen dabei, dann ist es nicht das Richtige. Dann entwickelst du dich nicht weiter. Da vielleicht auch noch eine kleine Anekdote. Ich hatte vor 14 Tagen wieder einen Fall. Wir haben ein Unternehmen mit ca. 30 Millionen in unserer Gruppe, wo wir einen neuen Geschäftsführer brauchen. Ich habe da einen von unseren Leuten im Auge gehabt, der vorher was anderes gemacht hat, und habe ihm diesen Job angeboten, habe ihn hergeholt, habe gesagt, würdest du das machen? Man muss dazu sagen, der ist räumlich etwas weiter weg von uns, so in Mitteldeutschland. Und hat er gesagt, ja, wegen der räumlichen Komponente möchte ich noch mit meiner Familie sprechen und komme dann morgen wieder und sage dir Bescheid. Dann ist er am nächsten Tag reingekommen und ich habe schon erwartet, was er jetzt sagt, war voller Erwartungshaltung. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, ich mach's kurz, so etwas lehnt man nicht ab. Und das ist die richtige Antwort. Er hat sich natürlich Gedanken gemacht, ist einiges dabei, wo ihm Bauchschmerzen macht, überhaupt keine Frage, aber das ist der richtige Ansatz. Der ist reingekommen und hat gesagt, so etwas lehnt man nicht ab. Und damit ist die Diskussion beendet. Und so, das ist der richtige Approach. Also raus aus der Komfortzone. Ihr werdet nur wachsen außerhalb eurer Komfortzone. Wer immer in der Komfortzone bleibt, wird nicht wachsen.
Lieber Lang, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich weiß ja, dass jede Firma das eigene Kochrezept braucht. Wir haben heute viel interner von Ihnen bekommen, die interessant sind und als Impuls sicherlich für unsere Zuhörer dienen. Also ich möchte einfach mal vielen lieben Dank sagen für Ihre Offenheit. Fand ich toll.
Ich bedanke mich bei Ihnen für das angenehme Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
Ja, Herr Lang, von mir auch nochmal vielen Dank. Und es ist auch schön, ich habe sehr viel mitgenommen auch, dass Bauchschmerzen oder Angst nicht immer bedeuten, dass der Weg falsch ist, sondern dass man einfach, ja, manchmal einfach mutig sein muss, den nächsten Schritt, und dass das eigentlich dazugehört. Also ein sehr spannender Einblick, sehr ehrlich und auch, ja, also wirklich hat mir eine Freude gemacht. Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle weiteren Infos, die stehen ja bei uns unten in den Shownotes, und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.